Seit ich in Hessen lebe, bin ich so oft wie möglich im Wald unterwegs. In Marburg reichen wenige Minuten zu Fuß und ich befinde mich unter einem dichten Blätterdach, das im Sommer kühlen Schatten spendet. Für mich ist der Wald ein Ort, an dem ich durchatmen und ganz für mich sein kann, der die Hektik der Stadt und die Enge der eigenen Wohnung von mir abfallen lässt. In Deutschland ist der Wald ein wichtiges und anerkanntes Gut. Er ist nicht nur Erholungsgebiet, sondern auch Wirtschaftsforst, Erosionsschutz, Wasserspeicher, grüne Lunge und Lebensraum für Tiere, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen. Das alles sind seine Ökosystemdienstleistungen, wie es ganz unromantisch in der Fachsprache heißt. Und dabei hat er es nicht leicht. Wie auch in anderen Teilen der Welt haben die Wälder in Deutschland in den letzten Jahren stark unter der Trockenheit gelitten. In Rheinland-Pfalz dürfen daher zum Beispiel bis zum Ende der diesjährigen Vegetationsperiode keine alten Buchen mehr gefällt werden. Dies soll dem klimabedingten Waldsterben entgegenwirken. Der Dannröder Forst an der Grenze zwischen dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und dem Vogelsbergkreis ist bisher von den Auswirkungen der Trockenheit weitgehend verschont geblieben. Er befindet sich in einem Quellgebiet und hat sein feuchtes Mikroklima beibehalten. Dennoch tickt dort gewissermaßen die Uhr, denn schon bald soll die Autobahn A49 durch den Wald führen. Letzten Herbst habe ich den Dannröder Forst besucht und für Radio Unerhört darüber berichtet, wie kurz vor Beginn der Rodungssaison AktivistInnen Baumhäuser errichteten, um zu verhindern, dass eine 100 Meter breite Schneise in den Wald geschlagen wird. Danach begegne ich dem Thema immer wieder. In Marburg gibt es Demos und Sticker für den Danni, wie er inzwischen liebevoll genannt wird. Auch die Presse berichtet wiederholt von dem Konflikt zwischen den WaldbesetzerInnen und denjenigen, die den Autobahnbau um jeden Preis durchsetzen wollen. Doch im Alltag ist das Thema für mich wenig präsent. Daher versetzt es mir einen kleinen Stich, als ich die Nachricht von der bevorstehenden Räumung des Waldes höre. Plötzlich spüre ich das Bedürfnis, diesen umstrittenen Ort noch einmal zu sehen. Wie ist die Atmosphäre dort in der Ruhe vor dem Sturm? Und wer sind eigentlich die Menschen, die ihre Zeit und Energie für die Rettung des Waldes hingeben, die teilweise auch mit ihrem Körper die Bäume verteidigen wollen? Alles Hippies, alles Verrückte, alles Linksextremisten? An einem sonnigen Wochenende Anfang September steige ich also in einen Zug nach Stadtallendorf. Am Bahnhof angekommen, schwinge ich mich auf mein Fahrrad und lege so die letzten 10 Kilometer zurück. Irgendwann wechsle ich von der Landstraße auf Forstwege. Während ich Pfützen und Schlaglöchern ausweiche, denke ich darüber nach, wie sehr der Dannröder Forst ein Ort voller Widersprüche ist. Die Ruhe der Natur und die Emsigkeit der AktivistInnen, die Abgeschiedenheit am Rand zweier Landkreise, die doch im Zentrum medialer Aufmerksamkeit stehen, das ungeheure Alter der Bäume und ihre scheinbar nicht mehr aufzuhaltende Endlichkeit. Schließlich erreiche ich das 1200 Seelendorf Dannenroth und die erste Präsenz der AutobahngegnerInnen, die Mahnwache am Waldeingang. Hier erwarten mich zwei Frauen mittleren Alters, die plaudernd vor einem mit Plakaten beklebten Wohnwagen sitzen, während daneben auf der Wiese ein Kind einen Drachen steigen lässt. Ich setze mich einen Moment dazu. Die beiden sind von der Bürgerinitiative, die seit vielen Jahren gegen den Autobahnbau protestiert. Sie halten hier tagsüber die Stellung und helfen allen weiter, die wie ich, neugierig, aber ohne großen Plan, an der Besetzung aufschlagen. Auch die AktivistInnen kommen hier immer wieder vorbei. Und mit zweien von ihnen komme ich ins Gespräch.
Wir haben jetzt seit dem 1. September hier eine enorme Polizeipräsenz in der Gegend und man merkt, dass die Räumung bevorsteht. Und damit kommen natürlich auch Schikanen wie Personenkontrollen und dergleichen hinzu, die es vorher nicht gegeben hat. Man merkt auf jeden Fall, dass diese friedliche Stimmung, wie sie viele Monate zuvor war, also als die Besetzung gegründet wurde, hatten wir eigentlich fast keinen Widerstand von der Seite der Polizei. Die hat sich komplett rausgezogen, außer in der ersten Woche eigentlich. Ja, diese friedliche Zeit ist jetzt halt vorbei, so, das merkt man. Die Menschen versuchen mehr und mehr zu bewegen in kürzerer Zeit. Ja, man merkt, dass die Spannung steigt auf jeden Fall.
Wie sieht's bei dir aus? Weißt du schon, wie lange du hier bleiben wirst?
Ich habe tatsächlich auch viel gerade zu tun um die Ohren und ich habe mir jetzt ein Wochenende freischaffen können und bin auch froh, hier zu sein, aber werde auch am Montag wieder zurück und arbeiten, studieren, all die Dinge tun, die ich auch noch mache.
Ja. Ist es bei dir? Weißt du, wie lange du hier bleiben willst?
Ja, so lange wie möglich, denke ich.
Ich will auch wieder.
Gemeinsam mit meinen GesprächspartnerInnen mache ich mich auf den Weg nach Oben, wie hier eins der Baumhausdörfer heißt. Diesen Ort kenne ich noch von meinem ersten Besuch im Wald. Es ist die älteste Siedlung hier. Ich bin beeindruckt, wie sehr sie gewachsen ist. Viele Menschen halten sich hier auf und es wird gekocht, gehämmert und diskutiert. Da der Tag schon zur Neige geht und ich noch mehr vom Wald sehen will, mache ich mich gleich wieder auf den Weg. Über markierte Pfade geht es zur nächstgelegenen Siedlung. Das dient nicht nur der Orientierung, sondern soll auch Boden und Unterholz schonen. Das ergäbe ja keinen Sinn, alles platt zu trampeln, wenn sie den Wald eigentlich schützen wollten, erklärt mir jemand. Im Laufe des Nachmittags lerne ich noch mehr Baumhausdörfer kennen, die alle in den letzten 12 Monaten entstanden sind. Ich staune über die geräumigen Strukturen, die sich teilweise in einer Höhe von über 20 Metern befinden. Mit den AktivistInnen ins Gespräch zu kommen, fällt mir zunächst schwer. Ich spüre überraschend eine gewisse Scheu vor diesen Menschen, die in meinen Augen ein so anderes Leben führen als ich. Ist es wirklich in Ordnung, aus Neugier einfach so hierher zu kommen? Ich fühle mich ein wenig wie ein Eindringling, sogar wie eine Katastrophentouristin. Doch dann denke ich an mein Gespräch vorhin an der Mahnwache.
Mich freut es um jeden einzelnen Menschen, der vorbeikommt und mithelfen will oder Sachen spendet.
Aus meiner Unschlüssigkeit werde ich errettet, als ich endlich ein paar bekannte Gesichter finde. Eine Weile lausche ich einfach ihren Gesprächen. Schließlich fällt mir der Schlafsack in meiner Tasche ein und ich frage schüchtern nach einem Schlafplatz für heute Nacht. Jeder sei willkommen, hier zu übernachten, erfahre ich. Wenn ich auf einem Baumhaus schlafen wolle, müsste ich aber erst lernen, wie ich überhaupt auf den Baum komme. Eine Aktivistin nimmt mich mit zu einem Übungsparcours, der sich etwas im Hintergrund befindet. Ich bekomme einen Klettergurt und sie zeigt mir die Knoten und Handgriffe, die ich brauche, um mich an einem Seil in die Höhe zu hieven. Schon nach den ersten 2 Metern habe ich Schweißperlen auf der Stirn. Das Prinzip habe ich zwar verstanden, aber so anstrengend hatte ich mir das nicht vorgestellt. Auch das Abseilen muss ich noch lernen und dann alles nochmal von vorne machen, damit es sitzt. Ich bin sehr froh, dass kurz darauf zum Abendessen gerufen wird. Hier lautet das Prinzip alles für alle, bis alles alle ist. Inzwischen haben sich noch viel mehr Menschen hier eingefunden. Manche mit Dreadlocks oder bunten Haaren, mit schwarzen Anoraks und Parkas in Tarnfarben, großäugige Teenager, genauso wie Menschen, deren Haar schon dünner wird. Es ist ein bisschen rührend, wie sie sich alle brav mit ihrem Teller in die Schlange vor der Essensausgabe stellen. So langsam merke ich, wie sich mein Zeitgefühl an das der Waldbesetzung annähert. Ich werde entspannter und genieße für eine Weile das fröhliche Stimmengewirr und Löffelklappern um mich herum. Doch allzu lange kann ich mich nicht zurücklehnen. Meine Kletterlehrerin von vorhin wartet auf mich. Sie hat mich gefragt, ob ich mich von ihr retten lassen möchte. Was zunächst romantisch klingt, ist vor allem ungeheuer wichtig. Denn trotz allen Trainings kann es natürlich passieren, dass beim Klettern irgendetwas schief geht. Dann hängt unter Umständen jemand auf halber Strecke zwischen Baumhaus und Boden im Seil und kommt aus eigener Kraft weder vor noch zurück. In diesem Fall muss jemand hinterherklettern und die gestrandete Person sicher auf den Boden zurückholen. Eine ziemlich komplizierte und anstrengende Aufgabe anscheinend, zumindest keucht meine Retterin ganz schön. Am Ende landen wir sicher wieder auf dem Boden. Und ich bedanke mich bei ihr fürs Abholen aus 1,5 Metern Höhe. Schließlich gibt es noch ein abendliches Plenum, bei dem Neuigkeiten verkündet und Arbeitsaufträge besprochen werden. Ich merke, wie viel es noch für mich zu entdecken gäbe. Jeden Tag gibt es Workshops, manchmal Lesungen oder Konzerte. Nach dem Ende der Runde sitze ich mit meinen MitbewohnerInnen für eine Nacht noch eine Weile zusammen. Inzwischen ist die Dunkelheit hereingebrochen. Nur hier und da blitzen die Lichter einiger Stirnlampen auf. Dann wird es allmählich Zeit für mich, mein Nachtlager aufzusuchen. Mit klopfendem Herzen befestige ich meinen Klettergurt am Seil und mache mich an den Aufstieg. Trotz einiger Hilfsmittel, die ich vorher noch nicht hatte, fordert mich der Aufstieg körperlich so sehr, dass ich alle paar Meter eine Verschnaufpause einlegen muss. Zum Glück sehe ich in der Dunkelheit schon bald den Waldboden nicht mehr. Vielleicht würde ich sonst angesichts der schwindelerregenden Höhe den Mut verlieren. Endlich setze ich einen Fuß auf die Plattform und bin jetzt doch ziemlich stolz darauf, es geschafft zu haben. Ein Aktivist zeigt mir das Baumhaus, das viel mehr Komfort bietet, als ich erwartet habe. Es ist nicht nur eine behelfsmäßige Bretterbude, sondern mit viel Liebe zum Detail gebaut, mit Bildern an den Wänden und einem Dachfenster, durch das man zwischen den obersten Zweigen des Baumes sogar ein paar Sterne sieht. Während ich unter mir noch Menschen am Lagerfeuer singen und Gitarre spielen höre, suche ich mir einen Platz für meine Isomatte und schlafe bald ein. Am nächsten Tag wache ich etwas fröstelnd auf. Zum Glück hat die Morgensonne auch jetzt Anfang September noch genug Kraft und wärmt uns beim Frühstück auf dem Balkon. Während ich verschlafen mein Müsli löffle, denke ich daran, dass es diesen Ort vielleicht bald nicht mehr geben wird. Die Gemeinschaft, die sich hier gefunden hat, die selbst gezimmerten Häuser und natürlich die Bäume selbst, sind für den Autobahnbau ein Hindernis, ein Störfaktor, den es zu beseitigen gilt. Das beschäftigt natürlich auch die Menschen, mit denen ich hier sitze. Sie müssen sich jetzt überlegen, wie sie sich verhalten wollen, wenn die Bagger kommen. Einige von ihnen haben schon selbst gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei erlebt. Alle anderen haben zumindest davon erzählt bekommen. Immer wieder betonen AktivistInnen, dass sie friedlich und gewaltfrei protestieren wollen. Das ist ihnen wichtig. Schließlich überprüft meine Kletterlehrerin noch ein letztes Mal meinen Gurt und ich mache mich wieder an den Abstieg. Das Abseilen aus 20 Metern Höhe ist ein letzter Höhepunkt meines Besuchs. Auf halber Strecke habe ich einen großartigen Blick über das erwachende Baumhausdorf. Zurück an der Mahnwache halte ich noch einmal inne, um einem Aktivisten zu lauschen, der auf einer Hangdrum spielt. Eine Gruppe RentnerInnen bleibt ebenfalls stehen. Sie haben in der Zeitung von der Waldbesetzung gelesen und wollen sich nun selbst ein Bild machen. Eine Aktivistin verweist sie auf den Waldspaziergang, der jeden Sonntagnachmittag stattfindet. Letztes Wochenende seien 120 Interessierte gekommen, erzählt sie stolz. Der Hangdrum-Spieler freut sich, als ich mich als Radioreporterin zu erkennen gebe. Gemeinsam stellen wir fest, dass die Waldbesetzung in Presseberichten immer sehr ernst und dogmatisch rüberkommt. Dabei hätten sie hier auch viel Spaß und einfach eine schöne gemeinsame Zeit, erklärt er. Am liebsten hätte er ein eigenes Dani-Radio, um noch mehr Menschen aus der Besetzung eine Stimme zu geben. Das kann ich nach meinem Besuch nachvollziehen. Nach diesen aufregenden 24 Stunden verstehe ich, die Menschen hier sind so unterschiedlich wie die Gründe, aus denen sie hier sind und lassen sich nicht so einfach in Schubladen stecken. Wer sich ein Urteil erlauben will, sollte selbst herkommen und zuhören. Den Menschen, aber auch dem Rauschen der Blätter. Dies ist ein Ort, an dem es viel zu lernen gibt. Und während ich mich wieder auf mein Fahrrad schwinge, hoffe ich irgendwie, dass er das noch eine Weile bleiben kann.